Der Text, den Herbert vorhin gelesen hat, spricht in besonderer Weise von dem Verhältnis zwischen Gott, Sohn und Heiligem Geist. Die späteren Kirchenväter haben das dann Dreieinigkeit genannt. Und das war Thema in der Bibelstunde in der letzten Zeit und soll auch am Mittwoch Thema sein. Joachim hat dazu eine Menge Bibelstellen zusammengestellt und auch auf einen Kommentar verwiesen, der eine besondere Sicht auf die Dreieinigkeit darstellt. Und Fritz Kutschera, ich weiß nicht, ob ihn alle kennen, aber er ist ständiger Gast in der Bibelstunde, hat in einer akribischen Zusammenstellung Bibelstellen betrachtet, um zu sehen, wie die Dreieinigkeit sich darstellt. Und ich habe in letzter Zeit das Buch Die Hütte gelesen, auf Veranlassung von vielen Leuten, die das auch gelesen haben. Zunächst mal mit großer Skepsis, aber dieser Roman stellt eine ganz besondere Art der Darstellung der Dreieinigkeit dar, zeigt ein ungewohntes Bild, auf das man sich vielleicht einlassen kann und sollte. Und ein Kommentar dazu hat dann auch noch andere Aspekte zur Dreieinigkeit, wie es in der Hütte dargestellt war, dann gebracht, was mich insgesamt mal dazu veranlasste, mich zu fragen, ob sich dadurch eigentlich mein Bild von der Dreieinigkeit, mein Bild von dem Verhältnis zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist geändert hat. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin ja sehr konservativ, deshalb hat sich mein Bild eben unwesentlich verändert. Aber meine Einstellung dazu hat sich verändert. Für mich ist wirklich noch viel stärker die unvoreingenommene Liebe, mit der Gott und Jesus uns geliebt haben, in den Vordergrund gerückt. Und ich will mal in kurzen Worten versuchen auszudrücken, wie ich dieses Thema betrachte und was dabei für mich wichtig ist. Erstens, Gott ist über allem und in ihm dienen wir. Zweitens, Gott hat sich in seinem Sohn offenbart. In ihm erkennen wir Gott. Er hat sich für uns geopfert und hat uns so Zugang zu Gott verschafft. Und er ist eine eigenständige Person, genauso wie Gott selbst. Eine Person. Drittens, der Geist, den Gott uns auf Bitte Jesu gesandt hat, ist Mittler zwischen Gott, Jesus und uns. Und durch ihn erhalten wir Kraft zu glauben und Dinge zu tun, die wir ohne ihn nicht tun konnten. Und er erinnert uns in besonderer Weise, auch durch das Herrenmal, an das, was Jesus gesagt und für uns getan hat. Und viertens, alle drei Dinge sind für uns eine Einheit in der Weise, dass sie sich nie widersprechen werden. Und was für mich ganz wichtig ist, ist das, was Jesus im hohepriesterlichen Gebet sagt. Er möchte, dass wir in derselben Weise, wie er mit Gott eins ist, wir mit ihm zusammen eins in Gott sind. Johannes 17, 21 sagt er, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Ich behaupte jetzt einfach, dass jeder von euch mir widersprechen kann. Und ich glaube, es kann auch gar nicht anders sein, dass jeder andere Aspekt dieses Bildes in den Vordergrund schiebt, weil wir von etwas sprechen, was wir mit unseren Worten gar nicht ausdrücken können. Und dass wir nur durch den Geist begreifen in einer Form, die nicht dieses Begreifen, das wir sonst eben versuchen, darstellt. Aber in einem stimmen wir alle ganz fest überein, denke ich, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir zu Gottes Kinder wurden und durch den Heiligen Geist geführt werden. Und deshalb vertrauen wir auch darauf, dass Gott uns durch seinen Geist Einheit gibt, so wie es Paulus im Epheserbrief uns beschreibt. Und dann ist es sein Frieden, der das Band ist, das uns zusammenhält. Und so ist es dann meiner Meinung nach auch nicht schlimm, wenn der eine nur zum Vater und der andere nur zu Jesus betet. Wenn wir sicher sind, dass wir alle eins im Vater sind, dann können wir diese Verschiedenheit in Liebe annehmen. Und eine andere Frage stellte sich mir noch: Beinhalten unsere Betrachtungen etwas, was uns unsere Art der Anbetung Gottes und der Verkündigung Jesus in einem anderen Licht zeigt? Sprich, gibt es etwas, was wir ändern müssen? In uns? In unseren Zusammenkünften? Ja und nein, wie es immer so ist. Ich denke, nein in Bezug auf unsere Art des Zusammenkommens. Ich glaube, dass wir Gott schon in der richtigen Weise anbeten und dass wir die Elemente unseres Gottesdienstes nicht grundsätzlich in Frage stellen müssen und auch nicht sollten. Aber ja, in der Beziehung zu Gott und Jesus. Lass uns doch noch mehr die Liebe, mit der wir geliebt werden, in den Vordergrund stellen. Lass uns noch mal beten um die Kraft des Heiligen Geistes, die uns befähigt, immer weiter einzudringen in das Geheimnis der Dreieinigkeit, ohne in dieser Welt endgültig begreifen zu können. Das Geheimnis, das uns ein brennendes Herz geben will, um seine Gnade und seinen Frieden zu verkünden. Dreieinigkeit. Drei. Und heute ist Pfingsten. Das ist das Fest des Heiligen Geistes, sozusagen, der uns führt und leitet. Das Fest der Erfüllung der Verheißung des Alten Testaments und der Versprechen Jesu, der uns versprochen hatte, einen Helfer, wie es auf Griechisch heißt, einen Parakleten zu senden. Das Fest der Gründung der Gemeinde Jesu Christi. Übrigens interessant, ich habe gelesen, Jesus sagt, oder Jesus könnte nie sagen, ich bin ein Christ. Ne? Nur so also am Rande. Gut. Was bedeutet denn der Heilige Geist nun für uns? Ich will kurz ausholen. In seiner Antrittsrede in seiner Heimatstadt Nazareth spricht Jesus oder zitiert Jesus Jesaja 61,1. Dort sagt er, dort heißt es: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden: Ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. So erfüllen sich Verheißungen des Neuen Testamentes. Jesus selbst ist der von Gott verheißene Retter, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Er war vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Heilige Geist kam auf ihn herab, als er getauft wurde. In leiblicher Gestalt, wie eine Taube, so lesen wir es in den Evangelien. Und erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus den Jordan, wo Johannes ihn getauft hatte. Und nach seiner Versuchung in der Wüste kehrte er erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und dann las er eben jenen Text aus Jesaja vor in einer Synagoge. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und er fügte hinzu: Heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Und er sagte damit auch das Kommen des Heiligen Geistes voraus, nicht nur für ihn, sondern auch für andere. Und dieses Kommen des Heiligen Geistes verspricht er auch seinen Jüngern. Apostelgeschichte 4, 1, Vers 4 und 8 lesen wir davon. Er sagt: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Und zu Pfingsten wird genau diese Verheißung, dieses Versprechen wahr. Ich denke, es ist wohl eine der beeindruckendsten Szenen der Apostelgeschichte, wenn nicht der ganzen Menschheit. Hier in Jerusalem treffen sich Gott und Mensch in einmaliger Weise. Verbinden sich Geist des Menschen und Geist Gottes. Und ohne dieses Geschehen säßen wir hier jetzt nicht zusammen. Ohne dieses Geschehen gäbe es keine Gemeinde Christi. Ohne dieses Geschehen gäbe es keine Erlösung in der Welt. Und diese Kraft, die das bewirkt hat, der Heilige Geist, steht auch uns zur Verfügung, auch wenn wir es uns viel zu selten vor Augen führen. Denn das ist die Verheißung, dass der Geist eines Tages dem ganzen Volk gegeben werden wird. So steht es in Jesaja und so steht es in Joel. In Joel zitiere ich: Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Dieser wunderbare Geist, den wir so selten an uns spüren, dieser Geist, der an der Erschaffung der Welt mitwirkte, der auf besondere Menschen zu besonderer Zeit für besondere Aufgaben kam, der nach der Verheißung des Vaters, wie wir es eben gelesen haben, auf alles Fleisch ausgegossen werden sollte, von dem sagt Petrus zu Pfingsten genau: Jetzt ist's passiert. Und das gilt nicht nur diesen 12 Aposteln, die dort stehen, nicht nur den 120, die mit ihnen zusammen gewartet und gebetet haben, nicht nur den 3000 Anwesenden, die sich dann haben taufen lassen, sondern eben auch ihren Kindern und ihren Kindeskindern und genauso uns. Uns allen, die wir durch den Glauben an Jesus zu Gottes Kindern geworden sind. Macht euch klar, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ihn. Es gibt Charismatiker, die sagen, die heben den Geist besonders heraus. Sie sagen, wer keine Charismen hat, also keine Geistesgaben, beweist damit, dass er den Heiligen Geist nicht besitzt. Damit möchte ich nicht sagen, dass es keine Geistesgaben gibt und keine Geistesgaben heute da sind. Aber diese Aussage ist grundsätzlich falsch. Uns ist der Heilige Geist eindeutig in der Taufe versprochen worden. Durch die Hinwendung zu Gott, wobei Bekehrung, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes und Heilsgewissheit zusammengehören, sind wir Christen geworden. Und wer Christ wird, bekommt damit automatisch den Heiligen Geist. Es gibt keine geistlosen Christen. Gibt es nicht. Und man braucht auch keine besondere sogenannte Geistestaufe. Im 1. Korinther 12, 30 steht: Denn wir alle, Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den Leib Christi eingegliedert worden. Und wir haben auch alle an demselben Geist Anteil bekommen. Ich denke, der Geist lässt sich einfach nicht gegen Jesus und Gott ausspielen. Jesus und Gott und der Heilige Geist sind eine Einheit. Und wer bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, hat den Heiligen Geist. Und das ist unser erstes und innerstes Bekenntnis. Und wir lassen uns vom Geist leiten, denn dadurch wird das wahr, was uns Paulus im Anschluss an den Text sagt, den Herbert vorgelesen hat. Er sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Paulus spricht jetzt weiter. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben und mit ihm zusammen das Mahl feiern. Das Pfingstfest, das damals gefeiert wurde, als der Geist ausgegossen wurde, fällt mit dem jüdischen Shavuot zusammen. Shavuot heißt das Ding. Und das ist ein Fest, das ein zweifaches Bild für uns enthält. Dieses Fest ist ein Fest, das eben genau 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert wird. Und zum einen wurde gefeiert, dass Sman Matan, naja, Toranatu, das ist wahrscheinlich Hebräisch, und das ist die Zeit, an der die Tora gegeben wurde. Und zwar feiern die Juden an diesem Shavuot eben den Empfang der Gesetze durch Moses am Berg Sinai. Und so ist es auch ein Bild für uns, was da passiert ist zu Pfingsten. Durch Pfingsten legt Gott sein Gesetz in unsere Herzen, eingebrannt durch das Heilige, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Nicht mehr die Steine in den Tafeln sind maßgeblich, sondern unser fleischernes Herz, das durch die Liebe Jesu eben bewegt wird. Im Hesekiel steht etwas, das ich jetzt nicht mehr zitieren kann, müsste ich nochmal nachlesen. Hätte ich mir aufschreiben sollen, aber das ist mir erst heute Morgen eingefallen. Gut. Aber dadurch bekommt der Dienst für Gott eine ganz andere Dimension. Dadurch ist es eben nicht mehr das Gesetz, das uns zwingt, etwas zu tun, sondern die Liebe Gottes, die uns bewegt, etwas zu tun. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, 14, ja, was schreibt er denn? 3,14 habe ich doch hier aufgeschrieben. Nee, das stimmt gar nicht. Entschuldigung, ich habe hier einen falschen Textverweis gemacht. Gut, jedenfalls sagt er im Prinzip, dass dadurch für uns eine ganz andere Art von Dienst entsteht. Das, was damals durch den Dienst am Gesetz war schon toll und herrlich. Aber der Dienst für Gott durch den Heiligen Geist ist eine ganz andere Herrlichkeit. Und er schreibt dann weiter in den Versen 15 bis 17, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist die andere Art des Dienstes für Gott als über das Gesetz. Und das ist genau die Freiheit, zu der wir berufen sind. Das zweite Bild, das uns dieses Shavuot geben kann, ist das Bild der Vollendung. Dieses Fest Shavuot galt den Juden als Fest der Vollendung, denn es beendete die sogenannte Omer-Zeit. Omer ist ein Getreidemaß und es bezeichnet eben die Zeit der Ernte insgesamt. Und Gott befiehlt den Juden auch, vom ersten Tag nach Passa die Zeit bis zum 50. Tag zu zählen. Und es ist Vorschrift bei den Juden tatsächlich, morgens aufzustehen und zu sagen, dies ist der so und so vielte Tag nach Omer. Und diese Vollendung dieser Zeit. Es spiegelt sich wieder auch im Pfingsten. Denn Pfingsten ist die Vollendung aller Verheißungen, die uns gegeben worden sind. Die Verheißungen, die uns in die Lage versetzen, die Wirklichkeit Gottes, wenn auch nicht zu begreifen, aber doch in geistlicher Verbundenheit mit dem Heiligen Geist zu erfahren. Seine Kraft in Anspruch zu nehmen. Seine Kraft wirklich, ja, in uns wirksam werden zu lassen, um seine Gemeinde auch zu bauen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir uns vornehmen sollten, mit tiefster Inbrunst weiter darum zu beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns führt und leitet. Anja hat im Gebet schon 2. Timotheus 1,7 zitiert: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Lasst uns darum beten und lasst uns wirklich begeistert sein. Amen.